Ja, guten Morgen. Ich habe euch gleich schon mal ein Bild mitgebracht. Genau. Das ist das Thema von heute. Ich hoffe, ihr könnt euch was darunter vorstellen. Sieht man, ja, Streit, genau. Das ist das nächste Thema, was der Paulus jetzt im Korintherbrief konfrontiert, ist Streit. Egal, wo wir hinschauen, gestritten wird fast überall. Ob in der Politik, in der Wirtschaft oder im Sport, auf dem Rasen oder auch abseits des Rasens. Es ist vorhin gebetet worden für die Jahrhundertkatastrophe, die momentan ja, alle Menschen bewegt, wo sich die Nachrichten damit befassen. Das Ausmaß ist noch gar nicht bekannt, die Gefahr ist noch gar nicht gebannt. Und auch da wird sofort schon gestritten zwischen den Behörden, länderübergreifend, wer ist schuld an dem Drama. Der Streit ist sehr vielfältig und Streit ist auch nicht gleich Streit. Ich habe euch mal ein paar Beispiele da angeführt. Es gibt den normalen sportlichen Wettkampf, wir sprechen von einem Wettstreit, ob das jetzt beim Skifahren ist oder beim Fußballspielen. Die Fußball-EM ist gerade zu Ende gegangen. Auch bei Beziehungskonflikten sprechen wir von Streit. Das kann jetzt sein, dass es sich um eine einfache Meinungsverschiedenheit handelt oder um einen einfachen Twist, bis hin zu einem heftigen Disput oder gar kann es auch eine ernsthafte Krise sein. Wir reden vom Nachbarschaftsstreit. Auch da sind die Gründe unterschiedlich. Es kann jetzt um Lärmthemen gehen oder um ja, bekannt sein Grundstücksgrenzen oder einfach, man kann sich gegenseitig nicht leiden, weil man so unterschiedlich ist und geht sich da so auf die Nerven. Da gibt es auch den Streit mit mir selbst, den inneren Konflikt. Ja, jeder von uns macht dann auch immer wieder durch, wenn gewisse innere Prinzipien in uns miteinander oder gegeneinander streiten. Ja, auf der einen Seite soll man pünktlich sein, auf der anderen Seite möchte man eine Aufgabe noch fertig machen. Wir streiten in uns selbst. Und dann natürlich gibt es den Rechtsstreit. Meistens geht es da um Eigentumsgeschichten oder Schadensfall, auch Beziehungsthemen und so weiter und so fort. Wie entsteht Streit oder Konflikt in der Regel? Meistens ist es so, dass unterschiedliche Meinungen aufeinander prallen. Ja, das ist genau das, was das Wort Konflikt auch bedeutet, aus dem lateinischen Confligere, aufeinander prallen, kämpfen. Ja, Konflikt. Meinungen prallen aufeinander. Und häufige Themen von Konflikten sind zum Beispiel Geldthemen. Man streitet sich um Geld. Rechts oben ein Bild sehen wir einen typischen Nachbarschaftsstreit. Links unten Bild für Beziehungskrise. Und dann geht es oft um das Thema Kommunikation. Was ist hier das Problem? Ja, die Kommunikation. Wir reden oft aneinander vorbei. Manchmal wird gar nicht kommuniziert. Es kommt zu Missverständnissen. Oder es ist oft keine wertschätzende Kommunikation, die praktiziert wird. Kommunikation ist es um und auf in Beziehungen, ob zu Hause, am Arbeitsplatz oder sonst wo. Und so kommt es eben oft zu Streit und zu Konflikten. Und viele Konflikte lassen sich nicht lösen oder nicht sofort lösen. In der Bibel gibt es zahlreiche Konflikte. Auch der Paulus war selber in zahlreichen Konflikten involviert, auch Jesus selbst. Bei Paulus fällt mir ein klassisches Beispiel ein mit Barnabas, wo sie überlegt haben, ob sie den Markus mitnehmen auf die Missionsreise oder nicht. Der Paulus war dagegen und der Barnabas war dafür. Mit der Folge, sie haben sich nicht einigen können, sondern haben sich getrennt. Kann man auch fragen, wer von den beiden hat jetzt recht gehabt? Ja. Wenn man es genau betrachtet, haben sie beide recht gehabt. Sie haben unterschiedliche Prinzipien verfolgt. Der eine hat gesagt, die Treue ist ganz wichtig. Und der Barnabas hat gesagt, jedem eine neue Chance geben. Ja. Beide haben sie recht gehabt. Die Frage ist nur, welches Prinzip ich mehr betone. Ja. Die Frage deshalb, ist Streiten okay oder ist Streiten nicht Sünde? Ich behaupte einmal, wo nie gestritten wird, muss die Beziehung hinterfragt werden. Ihr habt nie Streit, seid schon ewig zusammen und liebt euch noch immer. Was ist euer Geheimnis? Wir reden zu wenig. Klar, da wo nichts geredet wird, kann man nie was Falsches sagen. Ja? Die Frage ist halt, wenn es nie einen Konflikt gibt, dann läuft da auch irgendwas falsch. Oder entweder hat sich der eine total untergeordnet, total aufgegeben, er ist total gleichgültig. Auf jeden Fall spricht dieses Bild sicher nicht für eine starke Partnerschaft. Weil ich denke, immer wieder muss man sich austauschen mit den Meinungen und da wird man nicht immer einer Meinung sein. Und jeder braucht auch Kritik und natürlich auch Korrektur. Ja, Streiten, Konflikte. Deshalb mal die erste Behauptung von mir, Streiten unter Christen ist okay, teils sogar notwendig. Genau. Streiten unter Christen ist okay, teils sogar notwendig. Ich glaube, Streiten ist wichtig und richtig. Wir müssen uns mit unterschiedlichen Themen und Meinungen auseinandersetzen. Und wir sollen nicht von Gleichgültigkeit oder Empathielosigkeit geprägt sein. In jeder Beziehung ist es eben notwendig, dass man sich auseinandersetzt mit gewissen Themen, ob in der Ehe, in der Partnerschaft, auch mit Nachbarn oder sonst wo. Und ich glaube, je näher man sich ist, desto mehr haltet ein Streit aus, desto heftiger darf er sein. Also streiten ja, aber die Frage, worum, wie, vor wem und wozu? Das sind so Fragen, die mich immer begleiten. Lohnt sich der Streit und lohnt sich auch das jeweilige Ausmaß des Streitens? Wie gehe ich mit meinem Gegenüber um? Wer soll oder muss involviert sein? Und was ist das Ziel des Streits? Einige Ziele habe ich euch mitgebracht. Genau. Streiten ja, aber warum? Genau. Da habe ich noch ein Bild mitgebracht. Dann. Wenn du nicht streiten magst, brauchst du mir doch nur Recht zu geben, Schatz. Da kann man Konflikte auch betrachten. Da sind auch schon die Fetzen geflogen. Da ist halt die Frage, wer schneller aufgibt. Genau, einige Optionen. Oder was ist Ziel von Streit? Da habe ich euch einige Optionen mitgebracht. Aber genau, da habe ich euch noch einen anderen Cartoon mitgebracht. Auf Englisch, I'm still not sure how it happened. One minute we were bouncing ideas off each other and the next thing I knew, we were using furniture instead. Ja. Also die Dame erklärt da dem Kollegen, ich weiß auch nicht, wie das Ganze passiert ist. Also gerade noch vor einer Minute haben wir einfach noch Ideen ausgetauscht und das Nächste, was passiert ist, ist, dass dann einfach die Möbel durch die Gegend geflogen sind. Ja. Das ist natürlich auch eine Möglichkeit, einen Konflikt auszutragen, wahrscheinlich nicht die beste Wahl. Ja, was ist das Ziel von Streit? Da habe ich jetzt euch einige Möglichkeiten mitgebracht. Ja. Den anderen zu besiegen, oder? Ganz klar. Fragezeichen, ist es wirklich Ziel, den anderen im Streit zu besiegen? Ich würde mal sagen, im Sport, ja, ist das okay, da ist das Ziel, dass man gewinnt. Ja. Aber in einem Streitgespräch geht es da wirklich darum, den anderen zu besiegen, mit meinen Argumenten zu schlagen. Dann gibt es noch die weitere Variante. Vielleicht noch ein bisschen krasser, jemanden vernichten. Ja, der Rambo schießt alles nieder. Oder ist es Ziel eher, den anderen zu gewinnen? Was immer das bedeuten mag, den anderen zu gewinnen. Ich glaube, da hat sehr viel Platz. Es kann sein, dass ich den anderen überzeugen möchte von etwas, aber nicht damit ich recht habe, sondern vielleicht möchte ich ihn warnen vor etwas. Ich möchte ihn vor Gefahren behüten. Oder es kann auch sein, dass ich meine eigenen Bedürfnisse kundtun möchte. Ist in einer Beziehung ja auch wichtig. Eine Beziehung soll ja nicht einseitig sein, sondern da soll ich die Bedürfnisse des anderen wahrnehmen, aber ich darf auch meine eigenen Bedürfnisse kundtun. Und ich möchte den anderen auch in diesem Sinne gewinnen, dass er meine Bedürfnisse wahrnimmt. So, das war jetzt ein recht langer Vorspann. Was sagt denn der Paulus jetzt zum Thema Streit unter Christen im Korintherbrief? Und da schauen wir uns die ersten 8 Verse an aus dem 6. Kapitel. Und bevor wir das tun, bete ich noch. Danke, Herr Jesus, dafür, dass wir dein Wort haben, auch für den Korintherbrief, den du uns gegeben hast, wo du viele Missstände in der Gemeinde aufzeigst, aber nicht darum, um mit dem Finger drauf zu zeigen, sondern du hast der Gemeinde herausgerufen, dass sie heilig ist, du hast sie geheiligt und du möchtest auch, dass sie im Lebensstil, dass wir immer heiliger werden, dir wohlgefälliger. Danke, dass wir dein Wort haben, an dem wir uns orientieren können. Und möchte ja bitten, dass jetzt diese Verse aus dem Korintherbrief zu uns sprechen und an unserem Maßstab sind. Amen. Die ersten 8 Verse aus dem 6. Kapitel, ich lese es mal aus der Hoffnung für alle vor, die ist ein bisschen leichter verständlich für uns als die Elberfelder. Wie ist es möglich, dass ihr als Christen eure Streitigkeiten vor Richtern austragt, die Gott nicht kennen, statt die Gemeinde um Rat zu bitten? Wisst ihr denn nicht, dass wir als Christen einmal über die Welt richten werden? Dann müsstet ihr doch auch diese Kleinigkeiten unter euch selbst regeln können. Ist euch denn nicht bewusst, dass wir sogar die Engel richten werden? Müsstet ihr dann nicht erst recht eure alltäglichen Streitigkeiten schlichten können? Aber ihr lauft damit zu Richtern, die in der Gemeinde nichts zu sagen haben. Ihr solltet euch schämen. Gibt es denn in der ganzen Gemeinde keinen einzigen, der genug Verstand hat, um einen Streit zwischen euch zu schlichten? Stattdessen zieht ein Christ den anderen vor Gericht und verklagt ihn, und das auch noch vor Ungläubigen? Schlimm genug, dass ihr euch überhaupt auf einen Rechtsstreit einlasst. Weshalb ertragt ihr es nicht lieber, wenn man euch Unrecht tut? Und warum nehmt ihr nicht eher Nachteile in Kauf, anstatt auf euer Recht zu pochen? Doch ihr tut selbst Unrecht und betrügt andere, sogar eure Brüder und Schwestern in der Gemeinde verschont ihr nicht. Denkst du, es ist okay, für die gute Sache zu kämpfen und auch erstrebenswert, aber, das schicke ich gleich voraus, die Liebe darf nie auf der Strecke bleiben. Wir alle kennen 1. Korinther 13, das hohe Lied der Liebe, und wissen, dass das der oberste Maßstab für uns sein sollte. Und ich selbst weiß von meinem eigenen Leben, wie oft ich da fehle, wo nicht die Liebe den ersten Platz hat. Aber gerade da braucht man immer wieder die Abhängigkeit von Jesus, mehr Abhängigkeit von ihm und das Wirken des Heiligen Geistes in uns. Ich wiederhole nochmal den ersten Punkt. Streiten unter Christen ist okay, teils sogar notwendig. Aber den Text, was wir jetzt gelesen haben, macht deutlich, das ist der zweite Punkt, Streiten vor Gericht ist nicht okay. Was Paulus da konfrontiert, ist, dass Gläubige vor Ungläubigen nicht nur streiten, sondern sich von ihnen auch oder sogar richten lassen. Es geht hier also nicht um den Streit zwischen Christ und Nicht-Christ, sondern es geht um den Streit von Christen untereinander. Paulus nennt da in der Übersetzung der Elberfelder, bezeichnet er sie eben als Ungerechte und Heilige. Ja, dass wir als Heilige vor den Ungerechten streiten. Vielleicht muss ich da kurz dazu sagen, was ist damit gemeint mit Heiligen und Ungerecht? Ist ein Heiliger jemand, der alles richtig macht im Leben? Die Antwort lautet nein. Sondern ein Heiliger ist jemand, der positionell in Christus heilig ist. Das heißt, er ist geheiligt. Nicht, weil er selber so gut oder gerecht ist oder gerecht lebt, sondern weil Christus uns gerecht gemacht hat. Dadurch sind wir als Gotteskinder heilig. Das heißt, Christi Gerechtigkeit wurde in uns eingepflanzt. Ja? Wenn du Jesus als Herrn und Erlöser angenommen hast, dann bist du automatisch ein Heiliger. Nicht, weil du so heilig lebst, sondern weil Christi Gerechtigkeit in dein Herz eingepflanzt ist. Und wenn Gott dich anschaut, sieht er dich nicht mehr als Sünder, sondern er sieht Christus in dir und damit als heilig und gerettet. Positionell gerecht gemacht, geheiligt, als Heiliger. Im Gegensatz dazu ist ein Ungerechter natürlich dann genau das Gegenteil. Das ist jemand, der Jesus Christus noch nicht als Herrn und Erlöser erkannt hat. Ja? Und dadurch nicht errettet ist. Und Paulus kreidet jetzt den Korinthern an, ihr seid gerettet, ihr seid Heilige und ihr streitet vor den Ungeretteten, vor den Nichtheiligen. Und er sagt, das passt nicht. Und das erklärt er dann auch noch, warum. Aber an dieser Stelle schauen wir vielleicht ganz kurz ins Alte Testament, wie es im Alten Testament war. Auch da hat es immer wieder Streit gegeben unter den Gläubigen im Volk Israel. Und was Mose da getan hat, war was? Er hat Richter eingesetzt. Ja. Ganz am Anfang hat er diese Rechtshändel selbst, hat er sich damit beschäftigt und bewältigt, bis er draufgekommen ist, dass ihm das zu viel worden ist. Und sein weiser Schwiegervater, der Jethro, hat dann gesagt, es ist viel gescheiter, wenn du, ich glaube, es waren 70 Richter dann, die er eingesetzt hat, die sich dann mit den ganzen Streitsachen beschäftigt haben. Und auch da, das Streiten an sich ist ja nicht verkehrt, weil Streit kommt automatisch und ihr müsst euch vorstellen, ein Volk mit, weiß nicht, wie viele Millionen Leute es waren, die da zusammengelebt haben, da kommen immer wieder neue Fragen auf. Ja? Und jeder sieht das dann immer von seiner Sicht. Und da ist es wichtig, dass man sich mit diesen Streitfragen auseinandersetzt und dass es dann zu einer Lösung kommt. Und deshalb waren im Alten Testament da diese Richter eingesetzt, die gläubige Richter waren und unter den Gläubigen diese Rechtshändel geklärt haben. Wie schaut es im Neuen Testament aus? Wie schaut es bei uns aus? Wenn wir Heilige sind, wenn wir Christus angenommen haben, dann haben wir automatisch dann mit dieser Erlösung auch den Heiligen Geist. Wir sind versiegelt mit dem Heiligen Geist der Verheißung. Der Heilige Geist hat im Neuen Testament in der Gemeinde vielfältige Aufgaben und hat auch in mir persönlich eine Aufgabe, nämlich er korrigiert mich innerlich. Ja. Da, wo meine Gedanken nicht passen, wo meine Taten nicht passen, eine Aufgabe des Heiligen Geistes ist, dass er uns überführt. Und er tut das gepaart mit dem Wort Gottes. 2. Timotheus 3, 16, alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Lehre, zur Überführung, zur Rechtweisung, zur Unterweisung in der Gerechtigkeit. Also auch zur Überführung und zur Unterweisung, zur Korrektur. Und ich habe aber nicht nur den Heiligen Geist in mir, sondern ich habe auch die Gemeinde Gottes, die mich korrigiert. Ja, das heißt, als Christ lebe ich ja nicht allein isoliert, sondern ich habe Geschwister um mich herum. Und es gibt ja den Spruch, 4 Augen sind mehr als 2, meine Sicht ist sowieso begrenzt und so weiter. Und deshalb ist es auch wichtig, dass ich Geschwister habe, die mich immer wieder auf Missstände oder Dinge aufmerksam machen und ja, mir da die Augen auch für gewisse Dinge öffnen, die nicht passen. Ja, und genau das ist eben der Punkt, den der Paulus hier ankreidet. Er sagt nicht, der Streit an sich ist nicht okay, aber er kreidet an, wie dieser ausgefochten und vor allem vor wem er ausgefochten wird. Wir wissen auch nicht genau, worum es im Detail geht. Es dürften eher Kleinigkeiten sein, wenn man den Text so betrachtet. Aber die Tatsache ist, das Problem, dass sie das nicht untereinander regeln, sondern sie laufen vor die Gerichte und klagen sich gegenseitig an. Und da sagt der Paulus ganz klar, euer erster Ansprechpartner ist nicht das Gericht, sondern es ist die Gemeinde. Ja? Und die erste Korrekturmöglichkeit ist der Heilige Geist in mir, aber wenn es dazu keine Lösung kommt, dann es gibt die Geschwister, es gibt die Gemeinde. Das ist der erste Ansprechpartner und nicht die weltlichen Gerichte. Und er begründet es in Vers 3 und 4 und sagt, wisst ihr nicht, dass ihr Engel richten werdet? Mit den Engeln sind da jetzt nicht die Engel gemeint, die nach wie vor Gott dienen, sondern es sind die gefallenen Engel gemeint, die Gott ungehorsam waren, die mit dem Satan, die mitgefallen sind mit ihm. Wir wissen, dass Satan nicht nur selber gefallen ist, er war das höchste geschaffene Wesen, hat aber gegen Gott rebelliert und hat da gleichzeitig viele Engel mit ins Verderben gebracht. Nachzulesen in 2. Petrus 2,4 oder Judas 6, ihr könnt es auch im Alten Testament lesen, Genesis Kapitel 6. Ich möchte jetzt nicht näher darauf eingehen. Tatsache ist, diese Engel werden eines Tages gerichtet werden und Paulus sagt, wie das getan wird. Ja, er wird die Gläubigen, er wird uns Gläubige dazu benutzen, um diese Engel zu richten. Wie er das genau tun wird, steht jetzt nicht genauer, aber es steht da klipp und klar, dass es so sein wird. Und jetzt ist die Frage ja, was ist da jetzt das Problem? Die Sache ist einfach, wir als Gemeinde werden dazu eingesetzt, um die gefallene Welt, in dem Fall die gefallenen Engel, zu richten. Die Gemeinde ist die Herausgerufene, wir sind die Heiligen. Und wenn ich das Argument richtig verstehe, dann ist es so, Jesus hat uns doch nicht herausgerufen, gerettet und uns weiße Kleider gegeben, dass wir uns vor der Welt, sprich vor den Richtern, gegenseitig beschmutzen oder beschmutzen lassen. Dazu hat Gott uns nicht herausgerufen. Ja. Das heißt, ihr seid die Heiligen, ihr seid von Gott geheiligt, herausgerufen, ihr seid reingewaschen, ihr habt euch weiße Kleider gegeben und jetzt lauft ihr vor die Gerichte und ihr beschmutzt euch gegenseitig. Das ist nicht das, was Jesus im Sinn gehabt hat. Und wir wissen vor Gerichten, zu welchen Schlammschlachten es da oft kommen kann. Ja. Oft noch angeheizt dann durch Rechtsanwälte, die mit Glauben und Gott nichts am Hut haben. Das ist das, was der Paulus ihnen vorwirft. Deshalb noch einmal, erster Ansprechpartner bei Konflikten, bei Streiten sind immer die Geschwister bzw. die Gemeinde, Gemeindeleitung. Was für Fazit können wir ziehen? Die banalen Verluste, ich habe es mal als banal bezeichnet, des Einzelnen, die durch Verzicht entstehen, stehen in keinem Verhältnis zu den geistlichen Verlusten, welche durch den Rechtsstreit von Christen entstehen, die vor weltlichen Gerichten ausgefochten werden. Wichtig, wenn zwei Christen sich maßlos streiten und auch noch vor Gericht, betrifft das nie nur diese zwei, sondern den gesamten Leib Christi. Die Gemeinde. Dessen müssen wir uns klar sein. Ein Streit, und du hast das auch letztes Mal, denke ich, auch schon anklingen lassen, Helmut, in der Predigt, wenn ihr einen Konflikt habt, es betrifft nie nur die zwei, sondern es zieht dann um sich und es betrifft dann gleich immer einen größeren Teil, es betrifft die gesamte Gemeinde. Oft wird die Gemeinde auch mit einem Organismus verglichen, mit dem Leib. Ich komme auf ein einfaches Beispiel, wenn ich da eine Verletzung habe oder eine Blutvergiftung, dann wird die da nicht isoliert bleiben, sondern das wird den ganzen Körper dann betreffen. Ja. Also, ich fasse die ersten zwei Punkte nochmal zusammen. Streiten unter Christen ist okay, aber Streiten vor Gericht ist nicht okay. Was ist die Lösung? Die schlägt der Paulus vor, Lösung im Zweifelsfall, warum nicht einfach verzichten? Die beste Lösung überhaupt, sage ich, ist, Konflikten vorbeugen, dass es gar nicht so weit kommt zu Konflikten. Ja? Man könnte sagen, Prävention ist 100-mal besser als Eskalation. Wie kann man das tun? Ist natürlich leicht gesagt jetzt alles, dem Frieden nachjagen, schauen, dass man sich selber zurücknimmt, kommunizieren, regelmäßig austauschen und einfach eben die Bereitschaft zu verzichten. Ja? Die Prioritäten im Leben richtig zu haben. Hauptproblem bei der ganzen Geschichte ist natürlich unser eigenes Herz. Unser eigenes Herz, was von Grund auf böse ist. Die bösen Gedanken kommen aus dem Inneren heraus. Es sind nicht die Dinge von außen, die uns verunreinigen, ist das, was Jesus auch in den Evangelien sagt, Markus 7, 20 bis 23, sondern das, was aus dem Inneren herauskommt. Was aus dem Menschen herauskommt, das verunreinigt den Menschen. Denn von innen aus dem Herzen der Menschen kommen die bösen Gedanken hervor. Unzucht, Dieberei, Mord, Ehebruch, Habsucht, Bosheit, Arglist, Ausschweifung, Neid, Lästerung, Hochmut, Torheit. All diese bösen Dinge kommen von innen heraus und verunreinigen den Menschen. Und ich weiß es aus meinem eigenen Herzen, da kommt nichts Gutes hervor. Genauso verdorben wie jeder andere Mensch. Das Einzige, was mich gut sein lässt oder gerecht macht, ist der Heilige Geist und Gottes Wirken in mir. Sonst nichts. Und der Paulus sagt eben in den Versen 7 und 8, warum lasse ich mich nicht übervorteilen? Ja? Warum lasse ich mir nicht eher die Nachteile gefallen und stecke lieber selber zurück? Das ist jetzt natürlich eine schwierige Frage und der muss sich jeder selber stellen. Die Frage, es sind eigentlich zwei Fragen. Wie viel lasse ich mir persönlich gefallen, ist die eine Frage. Besonders, wenn ich mich im Nachteil oder ungerecht behandelt fühle, ja. Also wie stark sage ich dann, okay, das passt nicht da, oder sage ich dann einfach, okay, ist so, Schwamm drüber. Und wie viel Reife oder Einsicht darf ich auch von meinem Gegenüber einfordern? Ja? Also wir reden jetzt von zwei Christen. Weil mein Gegenüber ist ja auch Christ. Ja? Und es kann nicht immer nur sein, dass immer nur ich zurücksteckt, sondern ich darf wohl auch meine Meinung kundtun. Und wie viel Reife und wie viel Einsicht darf ich von dem anderen einfordern? Ja? Und das, so, da gibt es keine pauschale Antwort. Ja? Aber wichtig ist, dass man da im Austausch ist, kommuniziert, und ja, ehrlich ist. Aber Paulus sagt klar, im Zweifelsfall selber zurückstecken. Im Zweifelsfall verzichten. Ja. Das ist das, wo Paulus die Christen in Korinth ermahnt. Eben nicht nur den Umstand, dass sie Rechtshändel haben, sondern auch, dass sie dem anderen Unrecht tun und ihn übervorteilen. Also aktiv sogar. Ja. Ein Stück weit schlimmer. Und ich stelle nur die Frage, wie komme ich dazu, jemanden anderen anzuklagen, speziell einen Christen? Ja. Ist das wirklich das, was der Herr will? Die Frage darf sich jeder selber beantworten. Wie komme ich dazu, jemanden anderen anzuklagen, vor Gericht speziell einen Christen? Ich denke, das eigene Recht durchsetzen und den eigenen Vorteil erzwingen, das ist und war auch nie Christi Art. Was Jesus uns vorgelebt hat, ist, einander die Füße zu waschen und nicht den Kopf. Das bringt mich zum Schluss der heutigen Predigt, dass wir uns kurz das Verhalten von Jesus anschauen, wie er in oder mit Konflikten umgegangen ist. Eins ist einmal klipp und klar, Jesus ist Konflikten nicht aus dem Weg gegangen. Er hat die Konflikte nicht gescheut, egal mit wem. Er hat die Beteiligten angesprochen, er hat die Motive geklärt und hat diese auch ernst genommen. Dann hat er auch einmal was gemacht, er hat den Sachverhalt von der Person getrennt. Das waren oft zwei ganz unterschiedliche Badelschuhe. Dann hat der Streitfang immer in einem größeren Kontext betrachtet. Denken wir an das Sabbatgebot. Ja. Da ist es ihm nicht nur darum gegangen, das Sabbatgebot stur einzuhalten, sondern er hat geschaut, wie ist die Situation und wenn es dran war, war der Mensch über dem Sabbatgebot. Ja. Gott hat den Sabbat um den Menschen, um des Menschen willen erschaffen und nicht umgekehrt. Genau. Und Priorität bei Jesus war immer das Leben und die Lebensperspektive des Einzelnen, nicht das simple oder stupide Erfüllen von Gesetzen. Vorsicht, ich habe nicht gesagt, dass das Gesetz stupide ist. Das Gesetz ist heilig und gut, aber es geht nicht um das stupide Erfüllen des Gesetzes. Das ist ein Unterschied. Ja. Jesus selber hat das Gesetz erfüllt. Und das Ziel in Konflikten bei Jesus war immer die Versöhnung und nicht die Vernichtung. Das war das Ziel. Viele Konflikte, und das habe ich vorhin auch schon gesagt, die haben sich trotzdem nicht lösen lassen. Und Jesus hält diese Konflikte aus. Ein Beispiel ist auch der Konflikt mit Judas. Ja. Jesus hätte ihn bloßstellen können, an den Pranger stellen können, hätte mit einem Fingerschnips beseitigen können. Das gleiche auch mit den Pharisäern oder mit denen, die ihn gegeißelt oder angeklagt haben. Hat er alles nicht getan, er hat es ausgehalten. Und vielleicht das wichtigste Prinzip, ganz am Ende, Barmherzigkeit steht ganz oben. Die Barmherzigkeit steht bei Jesus ganz oben. Jesus war sogar seinen Feinden gegenüber barmherzig. Denk mal an die Situation am Kreuz, wo er selbst für seine Feinde gebetet hat. Herr, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. So ist Jesus mit Konflikten umgegangen. Es hat früher immer so das Bundle gegeben, WWJD, what would Jesus do? Was würde Jesus tun? Also ich muss gar nicht fragen, was würde Jesus tun, sondern was hat Jesus getan und was tut er heute auch noch? Ja, die Sachen. Wenn wir es zulassen durch seinen Geist in uns. Vielleicht abschließend noch ganz praktisch ein paar einfache Streitregeln, wenn wir in einem Streit involviert sind. Wichtig einmal die eigene Motivation zu überprüfen. Geht es mir darum, einfach Recht zu behalten oder geht es mir wirklich darum, die Wahrheit zu suchen beziehungsweise den anderen eben positiv zu gewinnen? Das zweite ist, habe ich die Bereitschaft, meine eigene Sichtweise kritisch zu hinterfragen und auch jene Sichtweise des Gegenübers zu verstehen. Ja, also den 360 Grad Rundumblick. Und selbst wenn ich Recht habe, bin ich mir dann auch bewusst, dass der Ton die Musik macht. Das vorhin schon anklingen lassen. Triebfeder sollte die Liebe sein, den anderen zu gewinnen und nicht ihn zu vernichten oder zu besiegen. Einfaches Prinzip, was man in jedem Kommunikationsseminar dann lernt, natürlich den anderen ausreden zu lassen, nicht auf Durchzug schalten. Und aber auch wichtig, dass man die eigenen Gefühle und die Gefühle des Gegenübers beachtet. Und den Gefühlen aber nicht einen unkontrollierten Lauf überlässt. Das ist jetzt alles sehr viel. Und ich weiß, das ist jetzt, klingt vielleicht als ein einfaches Kochrezept, wie Jesus sich vorhin verhalten hat. Die Herausforderung ist dann immer im praktischen Leben, in der Praxis, wie es uns damit geht. Aber das ist die Richtschnur. Daran dürfen wir uns immer orientieren. Wenn ich nicht weiter weiß, frage ich mich, was hat Jesus getan? Wie ist er damit umgegangen? Und was möchte, nicht nur was würde er in dieser Situation jetzt tun, sondern was will er wirklich jetzt in dieser Situation tun? Als abschließende Verse haben wir gedacht, passen die Verse aus Epheser 4, 25 folgende. Ebenfalls von Paulus. Belügt einander also nicht länger, sondern sagt die Wahrheit. Wir sind doch als Christen die Glieder eines Leibes der Gemeinde von Jesus. Wenn ihr zornig seid, dann ladet nicht Schuld auf euch, indem ihr unversöhnlich bleibt. Lasst die Sonne nicht untergehen, ohne dass ihr einander vergeben habt. Gebt dem Teufel keine Gelegenheit, Unfrieden zu stiften. Wer bisher von Diebstahl lebte, der soll sich jetzt eine ehrliche Arbeit suchen, damit er auch noch Notleidenden helfen kann. Redet nicht schlecht voneinander, sondern habt ein gutes Wort für jeden, der es braucht. Was ihr sagt, soll hilfreich und ermutigend sein, eine Wohltat für alle. Tut nichts, was den Heiligen Geist traurig macht. Als Gott in euch schenkte, hat er euch sein Siegel aufgedrückt. Er ist doch euer Bürge dafür, dass der Tag der Erlösung kommt. Mit Bitterkeit, Wutausbrüchen und Zorn sollt ihr nichts mehr zu tun haben. Schreit einander nicht an. Redet nicht schlecht über andere und vermeidet jede Feindseligkeit. Seid vielmehr freundlich und barmherzig und vergebt einander, so wie Gott euch durch Jesus Christus vergeben hat. Und abschließend nur zwei Verse, zwei Stellen, Philipper 2, 2 und 3. Darüber freue ich mich sehr. Vollkommen aber ist meine Freude, wenn ihr euch ganz einig seid, in der einen Liebe miteinander verbunden bleibt und fest zusammenhaltet. Weder Eigennutz noch Streben nach Ehre sollen euer Handeln bestimmen. Im Gegenteil, seid bescheiden und achtet den anderen mehr als euch selbst. Und ganz zum Abschluss, das habe ich mir mal so ein paar Verse schon vor Jahren zu dem Thema Konflikt habe ich mal in meine Bibel reingetan, ist natürlich auch ein Thema in meinem Leben. Sprüche 10, 12 habe ich da draufstehen. Hass erregt Zänkereien, aber Liebe deckt alle Vergehen zu. Amen.